Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Hi und herzlich willkommen zur 11. Folge Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Lieber Klaas, du bist mir zugeschaltet und ich musste sagen, direkt aus der Corona-Quarantäne wieder mitten ins Leben gespuckt, war ich am letzten Wochenende für 3-4 Tage in Paris und komme jetzt just von der Ostsee wieder, habe ein Wochenende in Graal-Müritz verbracht. Hab die Füße in die Ostsee gehalten und ein schönes Matthiasbrötchen gegessen. Demnach bin ich tiefenentspannt, habe jetzt hier gerade noch so einen Lübser-Pilz mir aufgemacht und sende Grüße in deine Richtung. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, sehr gut. Mir geht's ebenfalls sehr gut. Du warst in Ripa. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen melancholisch gemacht. Ich habe ja ein paar Jahre an der französischen Grenze gewohnt und bin da so ein bisschen neidisch quasi gewesen, dass du da in der Ecke warst. Warst du im Anatomischen Museum?
Das habe ich leider genauso wenig geschafft wie die Katakomben. Die Katakomben kenne ich ganz gut. Hätte ich jetzt nach den ganzen medizinischen Ausbildungen, die ich jemals schon gemacht habe, nochmal ganz gerne mir etwas genauer angeschaut. Aber du hattest mir das Anatomische Museum ans Herz gelegt. Du warst schon mal drin, ich war noch nicht drin. Was würde mich da erwarten?
Das ist das Museum für Paläontologie und vergleichende Anatomie. Unheimlich viele Knochen. Knochen, 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 Knochen. Von allen möglichen Spezies, die es gibt auf der Welt oder die es gab auf der Welt. Und vor allen Dingen ist auch der Vergleich immer sehr gut rausgestellt. Wie sieht ein Gorilla aus in seinem Knochenbau? Und wie sieht zum Beispiel der Mensch da eben aus? Was hat sich halt verändert im Laufe der Zeit?
Okay. Okay. Mhm. Ja. Ja. Aber ich glaube, Paris ist immer eine Reise wert. Ich denke, wenn wir irgendwann Live-Shows machen und dann in Paris vorstellig werden, dann können wir uns da nochmal zusammen die Zeit vertreiben.
Ja, mit unserem Pot Jean-Pierre Barral.
Genau, wenn wir den mal interviewen. Diese Woche osteopathisch gesehen, also mich kann ja eigentlich nicht mehr viel schocken in der Anamnese, weil ich glaube ich schon so ziemlich alles gehört habe, was die Leute schon erlebt haben. Diese Woche hat es mir aber schon mal einmal die Augen aufgerissen. Und zwar hatte ich eine Patientin, die ich glaube Schulter-Nackenprobleme hatte. Und du kennst so Menschen, die in der Anamnese so quasi gar nichts angeben. So niemals Knochen gebrochen, keine Krankheiten gehabt, keine Operation, bla bla bla. Und du hackst alles nur so ab. Und dann habe ich nochmal nach Bänderrissen gefragt und sagte sie, och, beim Surfen bin ich mal unter ein Motorboot gekommen und die Schiffsschraube hat meine beiden Achillessehnen durchgefetzt. Und ich dachte so, what? Und ansonsten saß die da so ganz easy peasy und sagte, ja, früher habe ich gesurft und da haben wir irgendwie so eine Mutprobe gemacht und sind unter den Booten hergetaucht und sie ist halt zu früh wieder hoch und dann hat die Schiffsschraube mal eben kurz beide Achillessehnen durchgewichst. Das war schon ziemlich heavy.
Das war
dazu.
Ich habe so ein ähnliches Happening mal gehabt. Ich bin in Strande in der Ostsee in der Nähe von Kiel mal getaucht und der Tauchlehrer damals hat sich so ein bisschen verpeilt mit seinem Kompass, sodass wir halt auch in den Bootshafen reingetaucht sind und dass halt über uns die Boote langgefahren sind. Also da darf man überhaupt nicht reintauchen als Flaschentaucher. Und ich habe halt aus heiterem Himmel habe ich halt ein Bootskiel, so ein Schwert habe ich halt in den Rücken reinbekommen. Hey. Hat meine Flasche gestriffen und meinen Rücken gestriffen, weil ich halt nicht besonders tief war. Wir waren schon gerade im Auftauchen begriffen. Und auf einmal, boom, haut mich irgendwas unter Wasser und du bist ja dann so unorientiert unter Wasser. Ne? Ich dachte, Alter, was ist hier los? Und meine erste Assoziation war, dass da irgendwie mich ein Hai oder sowas erwischt hat. Und dann habe ich halt erst verzögert die Schiffsschraube gehört. Ist nichts passiert, aber das war schon, okay. Ich kann so ein bisschen mitfühlen mit deiner Patientin.
Ja, krass, Mann, ja. Naja, auf jeden Fall war das alles gut verheilt und die Achillessehnen hatten keine Rolle mehr gespielt. Aber da habe ich mir gedacht, das ist doch Material.
Hast du es dir mal angeguckt?
Nee, da
Sahen die halt auch so echt zerfettert aus? Oder?
Nee.
Gar nicht erst hingekommen.
Alles operativ schon auch, also es war halt so Jugendzeiten und die ist jetzt, was weiß ich, in 50ern, hätte ich mir durchaus mal reinziehen können, habe ich aber ehrlicherweise nicht, weil das sich nicht anbot irgendwie, das war jetzt irgendwie andere Thematik und ja, das dazu. Hast du diese Woche irgendwas Außergewöhnliches erlebt?
Ja, ich habe diese Woche wirklich einen Fall gehabt, den ich wirklich sehr spannend finde. Das war jetzt nicht mein Fall, das ist mit einer Studentin zusammen gewesen. Die Patientin hatten wir vor einiger Zeit aufgenommen in dem Erstgespräch und in der ersten Untersuchung und die hatte folgende Probleme. Und zwar ist die so ungefähr um die Mitte 50 und hatte wegen einer aggressiven Brustkrebsvariante eine ziemlich starke Chemotherapie verpasst bekommen. Mhm. Und wenn du Chemotherapie bekommst, bekommst du ja diese sogenannten Zytostatika, also Medikamente, die quasi Zellgift sind, die die Zellen angreifen und vor allen Dingen alle möglichen Zellen, die im Wachstum begriffen sind oder die sich schnell teilen, angreifen. Mhm. Eben damit halt der Tumor, der am Wachsen ist, dass der halt möglichst ja am Wachstum gehemmt oder im besten Falle sogar gekillt wird. Und die typischen und sehr weit bekannten Nebenwirkungen sind ja, dass du Übelkeit hast, dass dir halt eben auch die Haarzellen kaputt gehen und die Haare ausfallen, dass die Schleimhäute angegriffen werden, dass das Knochenmark deprimiert wird, also dass du halt auch deine ganzen Leukozyten verlierst, deine weißen Blutkörperchen. Und das muss eine richtig einschneidende und heftige Erfahrung gewesen sein. Also die Patientin sagte, sie konnte kaum noch selber stehen, musste von ihrem Ehemann und vom Sohn getragen werden, damit sie auf Toilette gehen konnte und dachte, sie würde halt an der Chemo sterben. Hat es halt auch so gut wie es geht durchgezogen und hat sich halt, das ist jetzt ein Jahr her gewesen, relativ gut wieder berappelt. Also sie kann alles Mögliche wieder selber machen, ist aber auch teilweise ja immer noch ziemlich gebeutelt von den Nachwirkungen der Chemo.
Mhm. Wie ist es mit dem Krebs ausgegangen? Gibt es irgendwie einen Wasserstandsmeldung?
Aktuell gut, ja, okay. Aktuell gut, ja. Ist jetzt halt ein Jahr Remission, das ist jetzt noch nicht so viel. Bekanntermaßen sagt man ja so, nach 5 Jahren gilt man da als geheilt. Aber aktuell zum jetzigen Zeitpunkt nach ein Jahr ist das auf jeden Fall gut.
Und das hatte ich jetzt nicht ganz mitbekommen, ist sie operiert worden auch an der Mama oder ist das auch, lediglich ja, durch Chemo behandelt
ich
worden?
Ich glaube, nee, also auf jeden Fall OP, Teil-OP, keine komplette OP. Ablatio, okay. Also nicht komplett weggenommen. Nee, keine, sondern halt nur eine OP. Und Bestrahlung weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht, aber die das Haupt Therapeutikum war halt die Chemotherapie. Und die Chemotherapie hat halt dazu geführt, dass sie eine Neuropathie entwickelt hat. Also eine Nervenkrankheit, eine Polyneuropathie. Vor allen Dingen halt in den Beinen und in den Händen hat sie halt ständiges Kribbeln, ständige Parästhesie, komische Empfindungen da drinne. Auch objektiv sichtbare Schwellung von außen oder halt auch so, sie fühlt sich so an, als würde sie auf so ein Kissen gehen, dass das so unter den Fußballen ist oder auch unter den Handballen und unter den Fingerknöchelchen, als wenn das so ein richtiges Polster ist, was da geschwollen ist. Und also das ist bekannte Nebenwirkung, dass durch die Chemotherapie halt wirklich die kleinen, feinen Nervenzellen draufgehen können und du dann halt eben solche Probleme kriegst. Und sie hat das auch so ganz plastisch geschildert, wie das rohe Fleisch so ungefähr. Oder wie als wenn man ausrutscht und auf den Händen sich abstützt beim Ausrutschen und dann halt so alles aufschürft. Ne? So fühlt sich das ja für sie jeden Tag an. Ja, okay. Und mit solchen Beschwerden kommt sie halt in die Osteopathiepraxis und insbesondere dahin, wo halt Studenten sind und so. Und nun ja, wir haben sie untersucht und behandelt und sind halt letzten Endes mit vor allen Dingen 2 Herangehensweisen daran gegangen. Und zwar wirklich lokal, dass wir halt die Faszien und die Hautschichten behandeln mit so Gleitdrucktechniken. Das heißt, mit intensivem Druck rein in die Faszie und dass das halt diese verschiedenen Schichten, die übereinander organisiert sind, ausgestrichen und durchgedrückt werden. Also einfach, ja, du weißt, wie sowas aussieht. Als Zuhörer kann man sich das vorstellen. Fester Druck rein und unter Beibehaltung des Drucks durch das Gewebe und vor allen Dingen immer nach oben, also zum Herzen hin, also auch als Drainagetechnik so. Ja, dass halt das Ganze, diese Schwellung, die da drin ist, so abfließen kann. Das haben wir gemacht. An den Händen, an den Beinen, an den Füßen, an den Armen. Und dann haben wir halt auch noch gedacht, okay, wir haben weiterhin Schwellungen, wir müssen noch die Drainage weiter bearbeiten. und der Körper ist so richtig, richtig vergiftet worden mit diesen Zytostatika über längeren Zeitraum. Das heißt, wir gehen an die Leber. Und die Leber haben wir mit der wunderbaren Technik der Leberpumpe bearbeitet. Eine Recoil-Technik, die wir beide für gut befunden haben in unserem Podcast. Und die wendest du doch auch regelmäßig an, oder nicht?
Ja, es hängt von Fall zu Fall davon ab, ob ich es für sinnvoll erachte, aber meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, die Leber zu mobilisieren, parallel mit Rippenmobilisation und dergleichen. Mhm.
Genau. Und beim zweiten Termin war es dann besonders interessant, weil die Patientin dann berichtet hat, nach der ersten Behandlung, erstens ging es ihr besser, zweitens hat sie wieder diesen Geschmack der Chemotherapie im Mund gehabt. Ne? Also damals war das so, dass ihr Körper so vergiftet wurde, dass sie halt ständig so einen ekelhaften Geschmack im Mund gehabt hat. Und der ist jetzt seit einem Jahr wieder aufgetaucht, nachdem wir die Leber durchgepumpt haben und wirklich der Stoffwechsel dort wieder ins Laufen geraten ist und dann anscheinend echt noch richtig viele Sachen da abgelagert waren, die dann wieder ausgeschwemmt wurden. Das fand ich ziemlich krass, so diese Schilderung. Ja, okay. Kann man sehen, wie das so konkret direkt funktioniert.
Hatte das dann jetzt nochmal einen positiven oder einen negativen Effekt auf das Nervensystem?
Positiv, ja. Es geht tatsächlich voran. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie viele Behandlungen wir hatten, aber es waren nicht viele. Es war jetzt, sie war zur dritten oder zur vierten Behandlung da und es geht ihr echt wirklich besser. Also es geht voran. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein, ich will jetzt nicht sagen spektakulärer Fall, aber auf jeden Fall ein sehr guter Fall, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, okay, so Parästhesien, Nervenschädigung, neuropathischer Schmerz. Da kann man vielleicht mal gucken, dass es dir ein bisschen besser geht, aber dass man wirklich echt knackigen Erfolg hat und die Patientin sagt, ja, es geht mir echt deutlich besser und halt auch nochmal verschiedene Giftstoffe ausgeschwemmt werden, das hat mich doch schon ziemlich überrascht.
Okay, interessant. Ja, toll.
Genau, mal gucken, wie es weitergeht. Schöne Grüße an die Studentin, die behandelt hat. Ich habe ja nur so ein bisschen zugeguckt und ein bisschen klug geschnackt, dass ich sage, mach dies, mach jenes und so und auf jeden Fall cool.
Ja, cool. Also weitermachen. Toll, toll. Ich hatte auch ein bisschen off-topic, leider gar nicht so viel inhaltlicher Mehrwert, aber mal ein bisschen Real Talk aus dem Praxisalltag. So wie eine Anekdote, die eigentlich gar nicht so witzig ist, aber irgendwie rückwirkend musste ich ein bisschen den Kopf schütteln und schmunzeln. Und zwar habe ich ja schon mal erzählt, dass ich ein Interview gegeben habe über Shinsplints und das Interview wird bundesweit immer wieder gelesen und dann pilgern die Leute zu mir nach Hamburg und lassen sich von mir behandeln. So auch geschehen mit einem jungen Mann und dessen Mutter hat in einem Dorf, 120 Kilometer von Hamburg entfernt, macht wahnsinnig Werbung für mich und es pilgert jetzt dieses ganze Dorf so in Abständen zu mir nach Hamburg. Und so auch letzte Woche, und zwar dachte ich erst, das wäre ein Paar gewesen, das waren zwei Rentner, ein Herr und eine Dame, die mir gesagt haben, sie sind jetzt, weiß nicht, über eine Stunde mit dem Zug nach Hamburg gefahren und wollten noch einen Kaffee trinken gehen, hinterher ein bisschen Fisch essen gehen und sich zwischendurch mal irgendwie von mir behandeln lassen. Und alles klar, gesagt, getan. Und dann habe ich den Herrn erstmal reingebeten, weil sie wollte dann die Zeit nutzen, nochmal in der Stadt ein bisschen was erledigen. Okay, schließe ab die Tür, so wie ich das immer mache, begleite den Herrn in meinen Behandlungsraum, setze mich gerade an meinen Computer, klingelt es wieder. Ich denke mir, okay, hast du was vergessen? Und gehe wieder runter. Da steht die Dame vor der Tür, komplett aufgeplatzte Lippe, Brille kaputt, völlig am Zittern und am Wackeln. Und was war passiert? Sie war von der Bordsteinkante abgerutscht irgendwie. Sofort, als sie sich aus meiner Praxistür bewegt hat, ist mit dem Sprunggelenk umgeknickt und ist frontal mit dem Gesicht auf den Asphalt gelandet. Nein. Hat die Arme nicht mehr hochgekriegt. Hatte mega dicken Knöchel. Ich glaube, da ist mindestens ein Band gerissen gewesen. Die Brille war im Arsch. Und sie war halt am Bluten und so leichte Schockzeichen. So, okay, ach, Drama, Drama.
Hast du gleich die Lippe zugenäht?
Ja, ich natürlich noch zugetackt. Mit meiner Baustelle. Ich konnte noch nicht mal ihr Glas Wasser reichen. Ich hatte noch nicht mal ein Glas in meiner Praxis. Aber glücklicherweise so ein bisschen Verbandsmaterial und Erste Hilfe und so. Alles gut. Habe ich dann die Anamnese mit ihm gemacht in und sie lag parallel auf der Behandlungsbank, Beine hoch, Fenster auf irgendwie, und es war ja alles furchtbar peinlich und naja, alles gut.
Durchaus skurril, ja.
Ja, und dann hatte sie sich aber so gesammelt und der Typ auch immer wacker seine Probleme, so unsere Rückenschmerz, tralala, erzählt. Und dann waren wir so durch und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, wie sieht's aus? Brauchst du mich noch oder wie machen wir es? Und sie sagte, nee, ich würde aber ganz gerne hier im Raum sitzen bleiben, weil Kreislauf ist noch nicht ganz safe und so. Und ich dachte auch, es ist auch gut, dass ich dann einen Blick habe, nicht, dass du mir im Wartezimmer vom Stuhl sackt und keiner ist da und kontrolliert das. Und dann hat die sich auf den Stuhl gesetzt und bei mir zum Fenster gedreht und saß so quasi direkt mit Blickrichtung durchs Fenster. Und ich dachte mir schon so komisch, warum macht die das? Und der Typ zog sich dann auch irgendwie so ein bisschen um und so aus und so, also das, was da nötig war. Und dann dämmerte mir so langsam, ah, die sind vielleicht gar kein Paar. Und er war dann aber auch irgendwie so ein bisschen gentleman-like und hat das alles so irgendwie mitgemacht und über sich ergehen lassen. Und ich habe dann einfach angefangen zu behandeln, beziehungsweise ich habe gefragt, so in welchem Beziehungsstatus die eigentlich zusammen sind, ob das okay ist, wenn wir jetzt irgendwie alle so parallel arbeiten. Und da hat sich jetzt aber auch keiner gemeldet. Stellte sich dann aber irgendwann raus, dass die beiden tatsächlich irgendwie Freunde sind oder sowas irgendwie. Und sie hat dann so wacker mit ihrer aufgeplatzten Lippe und ihrem dicken Knöchel eine Stunde straight aus dem Fenster geguckt. und dann haben wir hinterher noch ein bisschen behandelt. Ich habe jetzt auch nichts mehr dann gehört. Dann, nachdem sie wieder nach Hause gefahren ist, sie wurde dann eingekallt von ihm und dann sind sie wieder zum Zug gehumpelt. War soweit okay, glaube ich, aber ja, also bei ihr war de facto dann 120 Kilometer Zugfahrt hin, 120 Kilometer Zugfahrt zurück, Brille im Arsch, Knöchel im Arsch, Lippe aufgeschlagen und ich habe auch noch eine Rechnung hinterher geschickt. Also so kann es auch manchmal in der Osteopathie gehen. Ja, ich weiß nicht, hattest du solche Themen schon mal bei dir in der Praxis, Klaas?
Also an sowas kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das ist ja schon auch ein bisschen ziemlich skurril, was da bei dir abläuft. Ich glaube, so kommt das, wenn irgendwelche Leute aus den Dörfern mal in die große Stadt wollen.
Es war ja auch voll unangenehm. Und es tat mir halt auch tierisch leid, aber ich konnte auch nichts machen. Also die hat sich komplett zerlegt und war dann auch irgendwie mit Nackenschmerzen da und war dann frontal aufs Gesicht gefallen irgendwie. Aber naja, ich warte mal ab, ob da noch irgendwie was kommt.
Ja, okay.
Und dem Typen ging es hinter richtig gut. Er war richtig happy und war dann auch noch Fisch essen, als ich sie gemacht habe. Ja, also.
Beste Behandlung seines Lebens gewesen. Okay. Ich hatte auf jeden Fall mal, dass halt dann Leute einfach bei mir geklopft haben oder geklingelt haben, wenn irgendwie gerade, was sie draußen waren und das Kind ist halt voll hingefallen, hat sich halt den Ellbogen oder das Knie aufgeschürft und wollen bei mir eine Erstversorgung haben. Das hatte ich halt irgendwie schon ein, zwei Mal. Habe ich dann halt einfach irgendwie irgendwas raufgeklebt und dann wieder rausgeschickt und so. Also sonst so.
Ja, spricht für dich, Klaas.
Ja, genau. Aber wo wir von Rentnerinnen und Rentnern sprechen, aus der Kleinstadt oder aus dem Dorf. Ich hatte diese Woche eine Patientin, oder nee, letzte Woche eine Patientin, die vor 4 Jahren schon mal bei mir war. Und ich konnte mich an die erinnern. Dann habe ich irgendwie so gefragt, weil die ist halt 75 oder vielleicht auch sogar schon drüber. Und nach der Anamnese habe ich dann irgendwie so gefragt, waren Sie nicht diejenige, die so Online-Games gespielt hat und da bei Diablo 3 damals Top-List war, europaweit irgendwie Top 10 oder so? Ja, das war ich. Stell dir das mal vor. Krass, Ü70 Mann. Und spielt halt Diablo 3 online. Kennst du das Spiel, ne? So ein Rollenspiel, irgendwas, so ein richtig geiles Nerd-Game. Und auf jeden Fall echte Top-List in Europa oder was ich wie weit. Und jetzt sagte sie, nee, ich spiele das nicht mehr. Ich spiele jetzt Lost Ark. Und dann habe ich halt hinterher nach der Behandlung so gegoogelt, was das für ein Spiel ist. Das ist halt so ein Browser-Game. Das hat richtig gute Grafik. Und ich habe so richtig Bock, jetzt auch wieder solche Spielchen zu spielen, aber leider fehlt mir die Zeit dafür.
Ja, so sieht's aus.
Das finde ich gut. Ich
auch gerne
zocken. In dem Alter noch solche Sachen zu machen und halt auch so gut darin zu sein auf einmal, ne? Also sich dann halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten aus, weiß ich nicht, also mit irgendwelchen Teens rumzuschlagen, die halt irgendwie eine viel, viel bessere Reaktionszeit haben und so. Fand ich ziemlich beachtlich.
Ja, interessant. Mal gucken, was dann so abgeht, wenn wir wieder Zeit haben sollten, wenn wir mal irgendwann in Rente gehen. Wahrscheinlich kann man sich dann in die Meta-Welt beamen und muss dann da irgendwelche Weltkriege gegen eine Mischung aus Elben und Orks machen oder sowas.
Ja. Pass mal ab. Ich kann es kaum erwarten.
Ja. Ja, und ansonsten hatte ich noch inhaltlich auch einen interessanten Fall. Ich weiß nicht, hattest du auch noch einen Fall diese Woche? Willst du erstmal wieder einen Fall kicken?
Ja, und zwar dachte ich, bringe ich nochmal was zu Kleinkindern beziehungsweise zu Babys auch. Da hatte ich nämlich auch einen Fall, wo ich nochmal nicht so richtig gut behandelt habe oder wo mir ein Detail entgangen ist. Und das war aber ein sehr relevantes Detail in dem Falle. Also ich sag mal so, die Top 3 oder unter den Top 5 der Beschwerden von Säuglingen, die zu mir kommen, ist, dass die Kinder eine Seitenbevorzugung haben. Das heißt, sie können den Kopf nur zu einer Seite gedreht halten oder sie können sich später nur über die eine Seite drehen und nicht zur anderen Seite. Was manchmal sogar dazu führt, dass sie eine Plagiozephalie kriegen, das heißt, dass der Kopf so richtig an einer Seite schief, platt abgelegen wird. Mhm. Oder ziemlich häufig ist auch, dass sich die Kinder überstrecken, dass sie sich so nach hinten richtig durchstrecken, beim Stillen zum Beispiel oder wenn sie Koliken haben oder auch einfach so, wenn sie sich aufregen. Mhm. Oder auch so klassischerweise die Säuglingskoliken. Das sind so die Top-Sachen, weswegen Babys zum Osteopathen kommen. Und wenn es um dieses Überstrecken geht, denken wir Osteopathen auch neben vielen anderen Sachen auch sehr gerne an die Dura. Über die Dura haben wir auch schon sehr oft gesprochen, ne? Du hast ja auch deine Lieblingstechnik, wie du die Dura Mater Spinalis mobilisierst. Jedenfalls kennt man es ja von einer Hirnhautentzündung, dass man sich dort auch überstrecken möchte, Kopf stark in den Nacken ziehen möchte. Mhm. Gott sei Dank kommen halt sowohl Erwachsene als auch Kinder mit Hirnhautentzündung nicht zu uns in die Praxis. Aber so dieses Muster ist trotzdem so ein bisschen dabei. Und das Baby war 6 Wochen alt, als es zum ersten Mal kam und hat sich immer tierisch aufgeregt, immer ziemlich viel geschrien und sich dauernd überstreckt, vor allen Dingen beim Trinken, und hatte eine Seitenbevorzugung. Und ich habe halt mir verschiedene Sachen angeschaut, habe halt auch unter anderem die Dura behandelt. Und es ist ja bei den Kindern halt sehr einfach, ne? Die sind ja so 50 Zentimeter groß oder ein bisschen drüber. Mhm. Die kriegt man ja fast in eine Handfläche so reingelegt. Ich habe halt nämlich gleichzeitig am Occiput und am Sacrum behandelt, also Hinterkopf und Kreuzbein. Habe so eine Dekoaptation gemacht, dass die Wirbelsäule etwas entlastet und gestreckt wird, und eine schöne Dura-Schaukel gemacht, dass an beiden Ecken des Duralschlauches mobilisiert wird. Und beim zweiten Mal kamen die Eltern wieder, ja, geht besser. Was auf jeden Fall gut war, war diese Seitenbevorzugung. Also, dass das Kind den Kopf immer spontan zu beiden Seiten drehen konnte und auch dabei keine Schmerzen mehr anscheinend hatte. Aber es hat sich immer noch überstreckt. Also habe ich nochmal behandelt, auch verschiedene Sachen, nochmal Dura, nochmal andere Sachen, die ich gefunden habe. Und bei der dritten Behandlung waren die Eltern dann mit dem Baby bei meiner Kollegin. Die hat dann nämlich nochmal was anderes gefunden, und zwar hat sie auch die Dura behandelt, weil immer noch die Überstreckung da war. Das war immer noch problematisch. Und hat aber vor allen Dingen auch den thorakolumbalen Übergang behandelt. Also einer von mehreren Stellen an der Wirbelsäule, wo die Dura angeheftet ist im Knochensystem. Und zack, war das Problem gelöst. Danach war eigentlich quasi nichts mehr. Und das fand ich so ganz aufschlussreich für mich, dass man auf jeden Fall die Dura behandeln muss. Und wir denken halt immer, ja klar, kraniosakral am Sakrum, am Kreuzbein und an den Hirnhäuten im Gehirnschädel. Aber dass es auch ganz viele andere Knöcheln an Heftungen gibt, das habe ich persönlich so ein bisschen verdrängt. Und das war in diesem Fall der Schlüssel, der es gebracht hat, der sofort zu einer Besserung führte. Das fand ich halt immer ganz interessant. Ne? Deswegen, jedes Detail kann nützlich sein und kann hilfreich sein.
Ja, also ich schwöre auf Mobilisation der Dura Mater Spinalis, weil genau an diesen ganzen Anheftungen, da gibt es auch so ein schönes Schaubild irgendwo, mal gucken, ob ich das irgendwo noch finde, dann poste ich das mal auf Instagram. Aber das sollte man sich auf jeden Fall nochmal in seinen Lehrbüchern zu Gemüte führen. Da kann man definitiv game-changende Effekte haben. Ja, das ist mir auch schon...
Ja, und auch unabhängig von der Dura Mater sind diese ganzen Übergangszonen, das heißt thorakolumbale Übergänge, der cervicothorakale Übergang, die sind halt super wichtig. Erstens, weil die ja sehr viel kompensieren, so rein auch biomechanisch. Zweitens auch, weil die oft für die Versorgung durch das vegetative Nervensystem interessant sind, ne? Also vom thorakolumbalen Übergang wird ja die sympathische Versorgung der ganzen unteren Extremität gespeist, dann aber auch so der Nierenbereich oder auch so der Bereich des Genitalbereichs, also auch so idiopathische Schmerzen in dem Bereich, kann man manchmal auch mit einer simplen Mobilisation in dem Bereich ziemlich schnell in den Griff kriegen. Deswegen, diese Übergangszone sind aus meiner Sicht fast interessanter und relevanter als so die klassischen Areale der Wirbelsäule.
Ja, okay, krass, gut. Ich habe auch noch einen interessanten Fall und wir sind heute irgendwie so ein bisschen im zentralen Nervensystem und Neuropathien und neuralen Schmerzen. Und zwar ist eine Spielerin zu mir gekommen aus meiner Hockeymannschaft. Wie alt mag die sein? Circa 25 würde ich mal sagen. 27 ist sie, glaube ich. Und die hat diffuse ischialgische Schmerzen im linken Bein gehabt. So. Und ist damit zu unserem Mannschaftsarzt. Die Ärztin hat die Tests gemacht, Bandscheibenvorfälle und Co. War erstmal so klinisch alles positiv, dann MRT gemacht, alles Chico total gut gewesen. Aber die Symptomatik war halt da, ischialgische Schmerzen so rund um den Oberschenkel, aber relativ diffus, nicht so strangartig, wie es so klassisch wäre, sondern mal hier, mal da, mal dort. So, und dann kam zum Tragen, meiner Meinung nach, und da sind wir jetzt so ein bisschen am Arbeiten, circa 8 Wochen vorher hatte die Gute in dem linken Flankenbereich kurz über dem Beckenknochen eine Gürtelrose. So, bei Leistungssportlern durchaus mal möglich, weil sehr geschwächtes Immunsystem und sehr viel Stress, tralala, sorgt man dafür, dass das Varicella-Zoster-Virus, was initial bei uns alle durch die Windpocken bekannt ist, sich ja durchaus dann ein Leben lang manifestiert im Körper und dann im Erwachsenenalter, meistens erst im hohen Alter, aber wie gesagt auch in manchen anderen Kontexten, wenn das Immunsystem geschwächt ist, auch mal anders durchbrechen kann und dann als Gürtelrose wieder auftaucht, dann heißt es Herpes Zoster, das Ganze auf Lateinisch. So.
Jawohl.
Jetzt ist es so, ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert, dieses Zoster-Virus, das macht es sich nach Erstinfektion im Nervensystem gemütlich und vor allen Dingen an den Spinalganglien ist es zu finden. Und immer dann, wenn es eine Möglichkeit sieht, krabbelt es entlang der Nervenbahn an die Oberfläche und macht dann da diese klassischen Erscheinungen wie Hautrötung, Bläschen, tralala. Und das Ganze könnte dann wandern und größer werden und ist dann gibt dann dieses klassische Bild ab. So. Und davon war sie jetzt schon wieder weit entfernt. Sie hatte das eigentlich gut überstanden und ausgestanden. Das war aber so ungefähr, ich sag mal, L3, L4, so ein bisschen in dem Oberschenkelversorgungsbereich. Also und meiner Meinung nach, oder meine Idee ist jetzt dazu, dass diese Spinalganglien immer noch so ein bisschen gestresst sind und dadurch immer diese ischialgischen Schmerzen im Bein entlang provozieren. Ich habe dann versucht, erstmal klassisch manualtherapeutisch, faszial, nervenmobilisationsmäßig daran zu gehen. Das hat es aber eher schlechter gemacht, muss ich sagen, was ja auch eine Erkenntnis ist.
Ja, genau, es ist auch eine Erkenntnis, muss ich auch mal sagen.
Ja, tatsächlich. Ja, genau. Also sie ist da auch dann dankbar für. Also das können wir schon mal ausklammern sozusagen. Und jetzt steht als nächstes an, eine Lumbalpunktion zu machen, um mal zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwelche Viren nachweisbar sind oder irgendwas da los ist. Im schlechtesten Fall kann so eine Zoster-Infektion auch in Richtung Enzephalitis oder Meningitis, Myelitis gehen. Die Zeichen zeigt sie aktuell natürlich überhaupt nicht, aber zumindest eine Post-Zoster-Neuralgie-Symptomatik meine ich da wahrzunehmen. Und diesbezüglich habe ich dann auch nochmal einen anderen Hausarzt kontaktiert und ihm meine These vorgestellt und er meinte eher so, na, dass es dann von dieser Flanke auf die peripheren Nerven das Bein runtergeht. Das hat er noch nicht gehört. Also er hat es gehört, dass es dann in dem Dermatom der regionalen Infektion sich manifestiert. Also da, wo halt diese Bläschen zu sehen waren, dass da die Schmerzen bleiben. Ich glaube aber ehrlicherweise daran, dass wenn es an den Spinalganglien ist, dass es dann auch runterziehen kann. Hast du sowas schon mal erlebt? Hast du da irgendwie Erfahrungen gesammelt mal?
Ich sage dir TLÜ. Weil bei diesen diffusen, nicht segmental bezogenen Schmerzen ist immer mein heißer Tipp, check den TLÜ. Und bei so jungen Menschen kannst du ja auch da eben mal schnell beigehen, den mal durchthrusten. Das lohnt sich durchaus mal. Gerade wenn das halt eben nicht so, wie gesagt, segmental oder Dermatom oder Myotom bezogen ist, könnte das interessant sein. Ja. Aber die Sache, die du jetzt eben geschildert hast, ist mir so noch nicht untergekommen. Also ich habe die letzte Zeit auch gefühlt gehäuft Leute mit Gürtelrose in der Anamnese gehabt, unter anderem auch wegen geschwächten Immunsystemen in der letzten Zeit oder nach Impfungen auch teilweise. Es haben sich auch relativ viele Leute gerade gegen Gürtelrose impfen lassen, ist so gefühlt mein Empfinden. Aber so diesen Mechanismus kann ich jetzt so weder bestätigen noch ablehnen, so.
Ja, wir warten mal ab.
In der Osteopathie ist ja alles möglich, wie du weißt. Es gibt ja kein Limit in der Osteopathie.
Ja, also.
Aber interessant, dass du dich traust, zu deinem Hausarzt oder den Hausarzt danach zu fragen, was der von dem Zeug hält.
Ja, genau. Also, sowas finde ich immer super spannend und da versuche ich dann alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und ich werde sie jetzt wiedersehen und habe mir jetzt erstmal überlegt, dass ich stark immunmodulierend osteopathisch arbeiten werde und gar nicht mehr so sehr direkt das System stresse. Ich glaube ehrlicherweise, dass ich TLÜ auch gemacht habe. Aber ja, wollen wir mal sehen. Ich denke, eine Lumbalpunktion wird da auch ein bisschen Aufschluss geben und ich befürchte, dass es dann in so eine Post-Zoster-Neuralgie Symptomatik geht, beziehungsweise irgendwo hoffe ich das auch, weil ansonsten habe ich auch ein paar Fragezeichen in den Augen, was danach zu machen wäre. Und also eine Begleitsymptomatik, die sie auch aufweist, ist tatsächlich depressive Verstimmung, beziehungsweise schlechte Laune. Ich meine, kann man natürlich auch verstehen. Aber
kann man gut verstehen.
Ich habe gelesen, diese Post-Zoster-Neuralgie wird unter anderem mit Antiepileptika und auch mit Antidepressiva behandelt irgendwie und darüber versucht man das Nervensystem wieder ein bisschen zu erden und ein bisschen runterzufahren und wollen wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Da werde ich auf jeden Fall am Ball bleiben und erzählen, was es gegeben hat.
Ja, sehr gut.
Also es sind nicht immer nur die Fälle wie so easy peasy sich richten lassen und wir hinter die strahlenden Helden sind. Manchmal gibt's auch viel Grau und ein paar Fragezeichen und dann hilft es einfach am Ball zu bleiben. Wenn euch da irgendwelche Ideen zukommen zu den Themen, die wir genannt haben, schickt uns das gerne auf unseren Social-Media-Kanälen wollen wir mal sehen, was sich da weiterentwickelt.
Genau, ja, wir könnten Folge um Folge um Folge könnten wir damit füllen, mit unseren Erfolgen, wie toll wir sind, wie viele Patienten wir geheilt haben, wie viele andere Leute vorher gescheitert sind. Aber das sind halt nicht die interessanten Fälle. Die interessanten Fälle sind die, aus denen man viel gelernt hat, wo man auch nochmal sich reflektieren musste, vielleicht auch zwischendurch gescheitert ist oder jemand anders dann nochmal den entscheidenden Impuls hatte. Und ja, das wollen wir so ein bisschen präsentieren. Auch, dass man halt nicht so ein verzerrtes Bild der Osteopathie gewinnt. Und ich wollte da noch einmal kurz anknüpfen. Ich habe ja auch schon mal über den Dünndarmschwindel berichtet. Und der Dünndarmschwindel ist auf jeden Fall auf einem progressiven Weg der Besserung. Das geht alles ziemlich gut voran. Ich nur einmal kurz so unterbringen. Das ist halt die Hypothese, sowohl Leaky Gut als auch die Hirn-Dünndarm- oder Peritoneum-Achse auf jeden Fall sehr relevant ist in dem Bereich und es schon ziemlich gut ist nach so ungefähr. Ich glaube, jetzt gab es 4 oder 5 Behandlungen. Mittlerweile haben wir ziemlich große Abstände, so 2 bis 3 Monate ungefähr. Und es geht voran, ja. Diese Authentizität ist hier bei uns im Knochenjob-Podcast ja bekanntermaßen sehr wichtig.
Ja, ist ja gut. Sehr gut, klasse. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter im Text. Wir haben noch ein paar Sachen im Petto.
Herzlich willkommen zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Ich hatte erst schon öfter angeteasert, dass es eine Studie über die kraniosakrale Osteopathie gibt. Nicht nur zum Rhythmus, sondern auch zur Wirksamkeit. Und diese Studie hat mich auf jeden Fall echt nochmal zum Nachdenken gebracht und auch echt beeinflusst, im positiven Sinne. Denn diese Studie ist relativ gut geraten. Die Ergebnisse sind auf jeden Fall beachtlich und vorzeigbar. Der Name der Studie ist Craniosacral Therapy for Chronic Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Die Hauptautorin ist Heidemarie Haller, das ist eine Deutsche, die an der Universität Essen-Duisburg studiert und lehrt und zusammen mit Forschern aus Schweden und auch aus Australien sich zusammengetan hat. Es geht also um die kraniosakrale Therapie und wie wirksam diese ist, wenn es um chronischen Schmerz geht. Und es wurde halt eine Meta-Analyse gemacht. Das heißt, alle Daten aus den jeweiligen randomisierten, kontrollierten Studien wurden zusammengetragen und analysiert. Und dann wurde das Ganze zusammengefasst. Es sieht so aus, Dennis, pass auf, dass insgesamt 10 Studien gefunden wurden und das sind ziemlich unterschiedliche Studien, beziehungsweise die Patienten, die dort behandelt wurden, sind sehr, sehr divers. Und zwar wurde chronischer Kopfschmerz dort behandelt, chronischer unterer Rückenschmerz, Halswirbelsäulenschmerzen, sogar Fibromyalgie. Und Fibromyalgie ist auch auf jeden Fall echt ein ziemlicher... ein ziemlicher Killer in der Praxis, ein ziemlicher Problemfall. Und es war Epikondylitis auch mit dabei und neben anderen Diagnosen. Also auf jeden Fall ein ziemlich buntes Bild in der ganzen Geschichte. Und die Studien wurden letztendlich dann zusammengefasst und gepoolt. Und es gab halt auch zusätzlich zu dieser Meta-Analyse auch noch eine Analyse auf Bias, das heißt auf die Verzerrung. Also die Qualität der Studien wurde dort auch analysiert, ob die Studien halt so viele Mängel und so viele Fehler haben, dass man die eigentlich gar nicht reinnehmen kann in die Studien oder ob die halt wirklich gut gemacht worden sind und halt dementsprechend wenig Mängel haben. Naja, long story short, ich lese mal einmal kurz das Fazit vor, die Diskussion am Ende. Dort heißt es letztendlich, dass diese Meta-Analyse vorschlägt, dass es signifikante und robuste Langzeiteffekte, vor allen Dingen bei Schmerz- und Funktionseinschränkungen gibt, die bis zu 6 Monate anhalten. Also in diesem Zeitraum, wo die Studien gemacht wurden, mit einem 6-monatigen Follow-up. Mhm. Und ich kenne viele Einzelstudien bereits aus der Studie und auch die Einzelstudien, das hatte ich damals für ein Buchkapitel recherchiert, die sind auf jeden Fall auch ziemlich interessant gewesen und der Effekt, der jetzt hier da ist und die Stärke, die diese Effekte haben, hat mich auf jeden Fall sehr stark überrascht und die Kontrollgruppen in den Studien sind teilweise die klassische Behandlung, was auch immer das bedeutet, also teilweise medikamentös oder teilweise mit aktiven Behandlungen und teilweise auch mit Placebo-Kontrolle. Eigentlich schneidet die kraniosakrale Osteopathie in allen Studien besser ab als die Kontrollgruppe. Ziemlich interessante Geschichte. Sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen. Mich wundert es so ein bisschen, dass das noch nicht mehr Wellen geschlagen hat. Die ist von 2020, die Studie. Und ich konnte das irgendwie nicht so richtig fassen, die ganze Geschichte. Und habe halt auch versucht, mal mit Leuten drüber zu sprechen. Also Leute, die sich auch sehr mit der Wissenschaft auseinandersetzen und was so da die Mängel an der Studie sein könnten. Aber so richtig viele Mängel konnte man da jetzt auch nicht so richtig finden. Deswegen scheint das ein legitimes Ding zu sein. Hat mich auf jeden Fall auch dazu gebracht und dazu inspiriert, nochmal wieder mehr kraniosakrale Osteopathie anzuwenden und dem Ganzen auf jeden Fall schön offen gegenüber zu sein. Meine Empfehlung, lest euch die Studie durch.
Alles klar.
Und gebt uns gerne Feedback dazu, ob ihr denkt, okay, ja, ist doch Bullshit, oder super.
Okay, Klaas, von der sehr interessanten Kraniostudie zurück zu unseren irdischen Aufgaben hier. Wir müssen noch eine Playlist befüllen und das möchte ich, wo wir über so viel Nervenschmerzen und einschießenden Schmerzen gesprochen haben, mit einem neuen Track einer meiner Lieblingsbands Arcade Fire machen. Arcade Fire hat ein neues Album rausgebracht. Und The Lightning 2 ist ein Track, der mich sofort umgehauen hat. Und den packe ich definitiv auf die Liste in Gedanken an alle Nervenschmerzen dieser Welt. Und dann war ich ja in Paris und habe da auf der Straße einen alten Punk-Klassiker gehört von Plastic Bertrand, Ça plane pour moi. Den packe ich noch mit drauf. Und in Gedenken an die Dame, die dann blutig vor meiner Tür stand und ich so ein bisschen versucht habe, das wegzukaschieren beziehungsweise das wieder hinzubiegen, packe ich von Aerobic den Tatortreiniger mit auf die Playlist, den Soundtrack eines ja sehr bekannten und sehr geilen Serienhits. Was hast du für mich?
Ja, auch in Anlehnung daran, dass du in Ripper warst, wünsche ich mir den absoluten französischen Rap-Klassiker von Booba, als Booba noch cool war, und zwar Repos en Paix aus dem Jahr 2002. Dann, weil wir über das Thema Leber und Leberpumpe gesprochen haben, wünsche ich mir den Track von LP, El Producto, The Full Retard. Da geht es um Pump this shit like they do in the future. Und letztendlich möchte ich noch immer meinen Onkel grüßen, meinen kulturbeflissenen Onkel, der immer schön ins Theater geht und letztens im Theater Mary Stuart war. Und deswegen wünsche ich mir den Song Mary, Queen of Scots vom BBC Scottish Symphony Orchestra. Das war meine Playlist für diese Woche.
Okay, okay.
Ja. Wir sind kurz vorm Abschluss der Episode diese Woche. Und ich möchte, dass du mir eine Kette löst, und zwar im Zusammenhang zwischen dem Magen und dem Problem des Tinnitus.
Magen und Tinnitus, das ist ja crazy, okay. Aber so crazy auch nicht. Wir starten mal mit einer Reizung des Magens. Magen geht über durchs Zwerchfell in die Speiseröhre. Speiseröhre hat Zug, geht nach oben zur Pharynx, zum Rachen. Rachen ist über die Fascia pharyngobasilaris mit der SSB direkt oder indirekt verbunden auf jeden Fall. SSB wiederum hat einen Einfluss und einen direkten Kontakt zum Osttemporale. Osttemporale zur Tuba auditiva, aka eustachische Röhre. Und wenn da Zug oder Druck drauf ist, dann gibt es Tinnitus. Das ist meine Kette für heute, Klaas.
Boom, son. Kannst du nichts sagen.
Ich glaube schon,
gut ist. Du
gehen.
Ja.
Ja. Okay. Lieber Klaas, ich wünsche dir einen fantastischen Abend und freue mich, bis bald wieder von dir zu hören. Und liebe Zuhörerschaft, schreibt uns über Instagram Knochenjob Podcast oder per Mail klaas@gmail.com und bewertet unseren Podcast auf allen möglichen Plattformen, wo ihr den hört. Das hilft uns auf jeden Fall ein bisschen zu wachsen und mal sehen, wo die Reise dann noch hingeht. Die letzten Worte gebe ich an Klaasimasi.
Ja. Ich bin mittlerweile sehr froh, wie weit das gekommen ist mit unserem Knochenjob-Podcast, was wir für ein Feedback bekommen aus verschiedenen Ländern der Welt und aus verschiedenen Ecken und auch in welchen Zusammenhängen, sei es von Patientenseite, sei es von anderen Kollegen. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir verabschieden uns. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer brandneuen, brandheißen Knochenjob-Episode.
Au revoir. Bis dann, au revoir.